Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Designer, Schulranzen, plastikfreie Brotdosen und natürlich Frühförderung ab der ersten Windel. Elternschaft kann ein ziemlich überambitioniertes Projekt sein, vor allem in bestimmten besseren Teilen der Gesellschaft, während viele andere darüber nur den Kopf schütteln können, wenn sie vor lauter Arbeit überhaupt Zeit dafür finden. Darum geht's unter anderem in Elina Penners zweitem Buch. Migrantenmutti heißt es und gleich ist sie bei mir zu Gast und wir werden darüber sprechen, nachdem wir aber erstmal nach Dresden schauen, wo es zwei ganz unterschiedliche und im Vorfeld nicht unumstrittene Lesungen aus Viktor Klemperes Wörterbuch LTI gab. Viktor Klemperer ist vielen vor allem durch seine bewegenden Tagebücher bekannt, aber auch durch sein einmaliges Projekt LTI, Lingua Terti Imperii, in dem er die Sprache der Nationalsozialisten analysiert hat. Aus diesem Standardwerk gab es gestern am 9. November in Dresden gleich zwei Lesungen, eine vom Staatsschauspiel und der jüdischen Gemeinde und die andere im Stadtmuseum veranstaltet von den Freien Wählern. Die Kulturbürgermeisterin der Stadt und der Reklamverlag hatten starke Bedenken gegen diese Veranstaltung angemeldet, aber sie dann doch stattfinden lassen und unter großem Interesse, wie man hier hört.
Ich möchte in allererster Linie schauen, ob Viktor Klemperer hier tatsächlich so gewürdigt wird, wie es ihm eigentlich angemessen ist. Oder ob das ja eine reine Instrumentalisierung ist. Wie man weiß, Herr Steimle wird wahrscheinlich, da vorne steht er da auch vortragen, und es ist ja nun mal bekannt, dass Herr Steimle durchaus antisemitische Ansichten hat. Und das ist schon interessant, wenn jemand mit antisemitischen Ansichten aus Viktor Klemperer vorträgt. Da bin ich gespannt, wie das rüberkommt. Als ich das Plakat gesehen habe, war das erste, was ich gemacht habe, mich hier anzumelden, weil ich mir dachte, das muss man auch kritisch begleiten, natürlich. Mal ganz von abgesehen, es war ja immer auch mal auf der Kippe, ob es stattfinden wird oder nicht.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jemand missbraucht. Und ich komme gerne her, weil ich diesen Tag einfach auch würdigen möchte. Wir kennen dieses Werk und ich bin also sehr beeindruckt davon und möchte das heute nochmal erleben an diesem Tag.
Großes Interesse, also gestern in Dresden am 9. November Viktor Klemperers scharfsinnige Analysen zu hören. Und mein Kollege Michael Bartsch hat es geschafft, in beide Veranstaltungen reinzugehen und zuzuhören. Herr Bartsch, wie ist das denn eigentlich überhaupt dazu gekommen? Hat man sich ja vorher gefragt, dass am 9. November gleich zwei Lesungen aus demselben Buch von so unterschiedlichen Veranstaltern geplant worden sind?
Ja, leider war das Medienecho zuvor fast ausschließlich auf die Lesung der Freien Wähler fixiert. Beide Lesungen gehen auf einen Aufruf oder ein Angebot der Dresdner Kulturbürgermeisterin Anne-Kathrin Klepp schon vom August zurück an die Stadtratsfraktionen, ob und was sie vielleicht zur Gestaltung des 9. November beitragen wollten. Und auch zu ihrem Leidwesen haben leider nur die Freien Wähler, das sind nur vier Stadträte, clever und als Einzige reagiert. Und daraufhin bekamen sie schon Mitte August vom Kulturrathaus den Festsaal im Stadtmuseum angeboten. Was da kommen sollte, welche Inhalte, das ist allerdings nicht klar gewesen. Reagiert hat auch das Staatsschauspiel Dresden. Die hatten ohnehin eine Lesung mit Klemperers LTI im Repertoire und vor zwei Jahren schon mal in der Synagoge, in der großen Synagoge vorgetragen. Die haben Mitte September mit der jüdischen Gemeinde gesprochen und eine Lesung vereinbart und diesen Termin dann auch veröffentlicht. Sie waren also eigentlich zuerst da. In der letzten Oktoberwoche gab es dann plötzlich einen Aufruhr in der Dresdner Literaturszene. War es die Freien Wähler? Wollen am 9. November zur selben Zeit ebenfalls LTI lesen. Das ist über Facebook bekannt geworden und das wurde als ein Affront empfunden.
Wir haben ja gerade in den O-Tönen gehört, dass da unglaublich viel Interesse war. Hatten Sie denn Probleme, da überhaupt noch reinzukommen?
Ja, das schien zunächst schwierig, zumal es da gewisse persönliche Differenzen gibt. Ich bin eigentlich persona non grata bei der maßgeblich handelnden Buchhändlerin Susanne Dagen. Aber es ging dann erstaunlich locker. Es gab Presseplätze, da blieben sogar einige wenige frei. Also es war kein Problem, hineinzukommen. Auch in das Stadtmuseum nicht.
Also zwei Veranstaltungen, unterschiedlicher könnten die kaum sein. Einmal das Staatsschauspiel zusammen mit der jüdischen Gemeinde. Gemeinde dann eben die Freien Wähler mit diesem doch sehr umstrittenen Kabarettisten Uwe Steimle. Sie sind da zuerst hingegangen. Haben Sie denn da auch mal gehört, weil das hätte mich auch schon die ganze Zeit interessiert, warum jetzt ausgerechnet die Freien Wähler aus dem LTI lesen wollten? Was hatten die da für ein Interesse an diesem Text?
Also der Verdacht einer Instrumentalisierung Klemperers ist natürlich begründet, zumal die Dresdner Freien Wähler als besonders rechts gelten. Die Bundesvereinigung der Freien Wähler distanziert sich zum Beispiel von ihnen. Das ist ein ganz selbstständiger Verein und die erwähnte Buchhändlerin Susanne Dagen ist doch weit nach rechts gedriftet. Ihre Verbindungen zum Antaios Verlag zum Beispiel sind offenkundig und sie lässt auch als Stadträtin keine Gelegenheit aus, zu provozieren. Klemperer, das ist eine Person, die scheinbar einesteils von vielen benutzbar erscheint. Aber ich denke nur an die eigenen Erfahrungen in der DDR. Wir haben uns natürlich auf LTI gestürzt, fanden darin Begriffe wie Weltanschauung, die in der DDR ja zum Alltagsbegriff gehörten. Aber, und Klemperer geht eigentlich aus diesen Versuchen immer wieder als der unbestechliche, geradlinige Humanist hervor, würde ich jetzt sagen. An dieser Facebook-Einladung überraschte dann doch der Ton, offenbar von Susanne Dagen formuliert, überraschend zahm fiel aus, war nur von der Pogromnacht, von der Klemperer-Ehrung die Rede und die Formel, die wiederkehrende, die Sprache bringt es an den Tagen nun gut, die kann man auch auf die AfD und ihre Sympathisanten anwenden. In der Lesung selbst kam nichts zu möglichen strategischen Absichten, erwartungsgemäß. Die vier Lesenden haben nur ihre persönlichen biografischen Bezüge zu Klemperer geschildert und sehr engagiert, aber relativ neutral vorgetragen. Und nur Uwe Steine, der erwähnte Kabarettist, der ja inzwischen sozusagen zum Rächer der frustrierten ostdeutschen Seele heruntergekommen ist, musste dann die Gelegenheit nutzen, um sich über den nicht aufgearbeiteten Corona-Impfkrieg zu ereifern. Er hat aber in seiner an die DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera angelehnten YouTube-Sendung eine Absicht klar erkennen lassen, als er nämlich formulierte, von der LTI zur Sprache des Grünen Reiches. Und das ist nun wirklich eine fatale Analogie in meinen Augen.
Und wie war da so die Stimmung und die Reaktion? Was haben Sie da für Leute gesehen?
Ja, manche sind natürlich wegen Steimle gekommen, er ist nun mal der populärste. Es gab auch die ewig gekränkten Sachsen, die man bei solchen Anlässen immer wieder findet, aber auch sehr ehrlich interessierte Bürger, wie es die eingangs zitierten O-Töne ja widerspiegeln. Ich muss sagen, ich war vom Verlauf dieser Lesung, wenn ich es so salopp formulieren darf, angenehm enttäuscht. Was abgelaufen ist, taugt wirklich nicht zur Skandalisierung. Es gab in der Tat eine Schweigeminute für die Opfer der Pogromnacht 1938. Es wurde honoriert, die Geistes- und Sprachschärfe Klemperers. Und ich sage aus meiner Sicht, mit seiner Vereinnahmung wäre es auch ein bisschen schwierig geworden, denn in der LTI finden sich auch verblüffende Analogien zu heute. Also der ersetzt sich mit dem von den Nazis denunzierten, mit der Weimarer Republik als System auseinander. Und heute sind wir bekanntlich auf der Straße, hört man das ja, wieder die Systemmedien. Und ich traue auch den beiden, den mir gut bekannten Lesenden Arnold Fahrts, CDU-Bundestagsabgeordneter vereinst, und der früheren Grünen Antje Hermenau, nicht zu, dass sie sich vor einen Karren da spannen lassen wollten.
Herr Bartsch, jetzt waren wir noch gar nicht bei der anderen Veranstaltung. Die haben Sie ja auch noch besucht in der neuen Synagoge. War das da völlig anderes Publikum und ganz andere Stimmung?
Erst einmal der quantitative Aspekt, Sie haben von gutem Besuch gesprochen, ich würde sagen außerordentlichem Besuch in das Stadtmuseum passen nur so knapp 200 Gäste rein und fast ebenso viel geschätzt fanden sich auch in dem ungleich kleineren Raum der neuen, erst im September eingeweihten Synagoge, also mindestens 150, es hat alle überrascht, ein deutlich wahrnehmbar jüngeres Publikum, ausgesprochen sachkundig, wenn man sie ansprach und belesen, auch wenn sie ganz nicht mehr zu der Generation gehören, wie ich, als man in kulturbürgerlich renitenten Kreisen der DDR LTI unbedingt zum Kanon zählt. Also meine Ausgabe stammt von 1982. Wichtige Bemerkung noch, Staatsschauspiel-Chefdramaturg Jörg Bochow wollte beide Lesungen nicht im Kontrast in der Konkurrenz sehen.
Und wie war jetzt so, was würden Sie so als Resümee des Abends ziehen?
Auf jeden Fall sehe ich die vorausgegangene, immer größere Kreise ziehende Mediendebatte entschärft und sehr optimistisch formuliert. Dafür gibt es durchaus Anlass. Anscheinend gibt es noch einige Geistesgrößen, auf die man sich lagerübergreifend verständigen kann. Und wenn selbst ein Steimle bedauert, dort öffentlich so gesagt, dass man über Gräben hinweg nicht mehr miteinander reden will, dann finde ich, ist doch noch nicht alles verloren.
Michael Bartsch, vielen Dank für diese Informationen aus Dresden.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Migrantenmutti heißt das neue Buch von Elina Penner. Anders als ihr Debütroman Nachtbären ist das jetzt ein Sachbuch. Es geht ums Familienleben in hippen Großstadtvierteln und gleichzeitig um die ewige Scham, die mit bestimmten Vornamen, Essensgerüchen und Akzenten verbunden ist. Elina Penner weiß, wovon sie da spricht. Sie ist mit 4 Jahren als mennonitische Russlanddeutsche in Ostwestfalen gelandet, wo sie auch heute wieder lebt. Jetzt ist sie aber gerade in Berlin und ich freue mich, dass sie es hier zu mir ins Studio geschafft hat. Hallo, herzlich willkommen. Elina Penner.
Hallo, danke für die Einladung.
Wie haben Sie das erlebt, als Sie hier in Deutschland in die Schule kamen, in Ostwestfalen? Gab es da schon gleich diese Unterscheidungen, von denen Sie schreiben? Ihr Vorname ist jetzt gar nicht so irritierend, aber der Inhalt der Brotdose, der Akzent?
Ich glaube, ich hatte da natürlich sehr, sehr viel Glück. Ich gehe da im Buch auch drauf ein, dass ich natürlich als weiße Frau, als christlich sozialisierter Mensch mit wenig Akzent aufgrund meiner Muttersprache, also das Plodeutsche, da nicht so viel Pech hatte oder Diskriminierungserfahrung erleben durfte. Da hatte man vielleicht ein bisschen Glück, aber ich kenne es vor allen Dingen auch aus dem Familienkreis oder von anderen Freunden mit Migrationshintergrund, die vielleicht in sozialen Brennpunkten aufgewachsen sind oder in Städten aufgewachsen sind. Ich hatte Glück, ich war eins von vielleicht 2, 3 Migra-Kindern an meiner Dorfgrundschule. Ich bin sehr behütet aufgewachsen.
Und wann haben Sie das gemerkt, dass das irgendwie anders ist? Weil Kinder haben ja eigentlich so eine natürliche Offenheit und Unbefangenheit. Das ist Ihnen ja wahrscheinlich erst, als Sie schon älter waren, überhaupt diese Differenz aufgefallen. Ja, ich erinnere mich auch an ähnliche Erlebnisse, aber da war ich bestimmt schon so 13, 14.
Ich glaube wirklich, bewusst geworden ist mir das mit der Mutterschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich glaube, also von den schon erwähnten Faktoren abgesehen, ist es auch so, dass ich natürlich als Plodeutsche, als Mennonitin, meine Kulturgruppe sieht sich selbst ja sowieso als Deutsche. Sie sind historisch bedingt Deutsche. Das heißt, diese Diskussion hatten wir nicht so krass. Ich bin also nicht sehr mit russischer Kultur oder der russischen Sprache aufgewachsen. Aber als ich dann dieses erste Kind bekam und hier in Berlin dieses Kind gebären durfte, da ging das dann relativ schnell, dass ich merkte, dass mir manche Dinge ein bisschen mehr egal sind als vielleicht anderen Müttern in meinem Umfeld, die auch teilweise damals schon gute 10 Jahre älter waren. Also ich war nicht nur immer die Jüngste in diesen ganzen Kursen oder auf dem Spielplatz, wenn das Kind aber mit Gleichaltrigen rumhing, sondern mir war auch einfach sehr, sehr viel egal, wenn ich da in meiner kleinen Mitteblase rumgehangen habe.
Sie sagen ja, viele machen sich unnötig schwer als Eltern. Was meinen Sie da besonders?
Ich glaube, dass man sich sehr, sehr viele Sorgen macht über Dinge wie der bestimmte Konsum von Lebensmitteln, sei es der berühmte Zuckerkonsum oder halt bei manchmal natürlich auch der Salzkonsum. Das geht ja immer fort. Sobald man die richtige Babyschale hat, sobald man den richtigen Kinderwagen hat, geht ja schon die Suche und die Recherche nach der richtigen Schultasche weiter. In dieser Welt oder in diesem Denken gibt es die richtigen Gummistiefel. Es gibt die richtige Brotdose. Und alle diese Produkte, die man ja kaufen kann mit sehr viel Geld, die versprechen ja auch, dass man nicht nur ein kleines bisschen die Welt rettet, sondern dass man für sein Kind die absolut richtige Entscheidung getroffen hat. Und das gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt nicht dieses absolut Richtige. Und vor allen Dingen diese Recherche, die ich gerade erwähnt habe, die kostet Zeit. Mhm. Wer hat diese Zeit? Und wer hat das Geld, diese Produkte dann zu kaufen? Menschen, die statistisch gesehen wahrscheinlich Kinder kriegen werden und großziehen werden, denen es auf lange Sicht gut gehen wird. Wenn diese Kinder aus Akademikerhaushalten kommen, werden sie wahrscheinlich selbst nun vielleicht Akademiker werden oder irgendwann eine Firma führen oder in einer Führungsposition sein, aber es wird ihnen wahrscheinlich gut gehen. Sie werden wahrscheinlich Abi machen.
Das weiß man ja inzwischen auch aus der Soziologie, dass eigentlich diese Frage der Herkunft im Sinn, jetzt ist man aus einer migrantischen Familie oder nicht, gar nicht so eine große Rolle spielt, wie aus welcher sozialen Schicht, weil es gibt ja natürlich auch Akademiker in den migrantischen Milieus, das ist ja gar keine Frage, sondern die Weichen werden eigentlich ja schon zu Hause gestellt, bevor man überhaupt in die Schule kommt und sowas wie die viel gepriesene Chancengleichheit dann versucht wird umzusetzen.
Richtig.
Also es ist auch eine politische Frage, die Sie da aufwerfen oder der Sie nachgegangen sind.
Es ist eine große politische Frage und es ist natürlich trotzdem immer noch so, dass wenn man sich die Zahlen anguckt, ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, wenn man in einem bestimmten sozialen Brennpunkt groß wird oder aus einem bestimmten Hintergrund kommt, dass man dann wahrscheinlich auch entweder migrantisch ist oder, ne, also wenn man sich die Zahlen
oder
anguckt.
Arm. Also oder arm. Armut ist ja auch ein Riesenfaktor.
Richtig. Die Abiturientenzahlen, die Menschen, die an die Uni gehen, wenn man da nach Menschen mit Migrationsgeschichte sucht, das steigt langsam. Ne? Also die Zahlen sind immer noch sehr, sehr klein.
Ich habe beim Lesen gemerkt, das ist zum Teil sehr lustig, was Sie schreiben, aber da ist auch richtig Pfeffer drin. Also da ist auch eine ordentliche Portion Wut oder Empörung. Wo kommt die denn her? Also was regt Sie so richtig auf?
Ist schlimm, ne? Ich finde das immer
ganz gut. Also mich regt auch ganz vieles auf, wenn ich über Kinder in unserer Gesellschaft nachdenke. Aber ich tausche mich da eben gerne drüber aus. Was regt Sie denn besonders auf?
Ich glaube Unverständnis. Es gibt natürlich auch viel Verurteilendes. Also ich komme zusätzlich zu diesen ganzen anderen Sachen, komme ich ja auch aus dieser Mama-Blogger-Welt, leite ein Online-Magazin, ein Elternportal, das hier in Berlin quasi entstanden ist.
Hauptstadt-Mutti.
Genau. Und deswegen hatte ich natürlich seit Jahren Gelegenheit, diese Welt zu beobachten, auf diese Events zu gehen, auf diese Pressereisen zu fahren. Und ich würde mich selbst da immer noch so ein bisschen in so einer Außenseiterposition sehen, weil mein Alltag findet nicht im Internet statt und wird dort auch nicht dargestellt. Und die Kinder werden ja auch nicht gezeigt und so. Also es ist schon ein Magazin, ne? Das heißt, wir berichten auch über Dinge oder stellen andere Menschen vor. Und da muss man, da gehe ich im Buch auch drauf ein, man muss sich das selbst immer wieder vor Augen führen, dass das ja auch ein Job ist von denen. Das heißt, diese Suche nach Content, die wird ja dann irgendwann auch sehr akribisch gemacht. Das heißt, wenn ich denn jetzt mal keine Ahnung habe, worüber ich diese Woche irgendwie berichten soll, dann kommt es einem vielleicht manchmal so vor, okay, gut, dann diskutieren wir halt nochmal, ob Stillen jetzt okay ist oder nicht. Oder wir holen nochmal hier den Content her oder wir filmen etwas oder wir stellen ein Produkt vor. Aber es ist ein Job, es ist die Arbeit von denen und das muss man sich vor Augen führen. Wenn wir auf diese Accounts gehen, die verdienen damit Geld, ob wir uns aufregen oder ob wir sie feiern, sie verdienen Geld damit. Jeder Klick wird übersetzt oder wird monetarisiert.
Und sie prägen ja auch bestimmte Vorstellungen von Elternschaft oder von Muttersein, während halt das, was in der Realität stattfindet, das, was sie da auch irgendwie ja sehr pointiert beschreiben, dass andere eben gar keine Zeit haben, sich bestimmte Fragen zu stellen, weil sie nach dem Vollzeitjob auch noch putzen gehen müssen und das gar keine Frage ist, ob das Kind jetzt zu lang fernsieht oder nicht und das ja auch offenbar keinem großartig schadet, die werden dadurch auch in den Hintergrund gedrängt oder wie sehen Sie das? Sollten wir nicht viel mehr über sowas sprechen als darüber, ja,
welche? Wir sollten viel mehr über unser Bildungssystem sprechen, wir sollten eigentlich jeden Tag demonstrieren gehen aufgrund des Kita-Notstandes. Aufgrund des Lehrkräftemangels in unserem Land. Ich war gerade auf einer Hochzeit und mir wurde erzählt, dass an meinem ehemaligen Gymnasium 3 Lehrkräfte aus dem Ruhestand zurückgerufen wurden. Die sind alle 3 über 70, weil es keine Lehrkräfte gibt. Und da frage ich mich wirklich, ich weiß nicht, warum wir nicht alle wütend sind, um die Frage vorhin auch nochmal zu beantworten. Diese Dinge machen mich extrem wütend, denn ich habe jahrelang in den USA gelebt und in meinem naiven 20-jährigen Hirn permanent von dem tollen Bildungssystem in Deutschland gesprochen und dass jeder alles erreichen kann und habe mich selbst immer, wie gesagt, naiv als diesen Beweis angesehen. Jetzt in meinen 30ern und ein paar Bücher später, nicht die ich geschrieben habe, aber auch die ich gelesen habe und Erfahrungen später, sehe ich natürlich, dass ich absolut kein Beweis bin, sondern die Ausnahme. Und das ist, glaube ich, jeder sogenannte Broschürenmigrant, der irgendwie auf Panels eingeladen wird oder in Radioshows, das sind die, die es irgendwie trotzdem geschafft haben. Und das ist, glaube ich, für mich so der Grund, warum man da viel Wut empfinden könnte. Weil ich sehe natürlich alle, die noch hinter mir sind oder denen ich versuche, die Tür aufzuhalten und die mitzukommen. Aber es hakt halt alleine schon auch an vorurteilbehafteten Lehrkräften, ne? Die haben immer noch sehr viel Macht im Rest von Deutschland nach der 4. Klasse, hier nach der 6. Klasse, wo sie dann hin dürfen und ob sie dieses Abitur irgendwann mal erreichen würden.
Und auch zu wenig Zeit, habe ich diese Woche gelernt, dass sie überhaupt quasi diese soziale Ungleichheit erkennen, weil Kinder, die eben aus armen Familien kommen und gleich begabt sind wie welche, die aus Privilegierten kommen, die sind ja oft viel begabter, weil sie eben alles andere auch noch mitschultern müssen. Und sowas zu erkennen, dafür müsste man ja auch erstmal eigentlich ausgebildet sein. Ja.
Das sind die, die bilingual aufwachsen, vielleicht sogar trilingual. Und währenddessen fördern wir Schickimicki-Kindergärten, in denen eine Pseudo-Zweitsprache angeboten wird, damit die Kinder mit irgendeiner zweiten Sprache aufwachsen. Dabei haben wir hier sehr, sehr viele Kinder, die multilingual aufwachsen.
Was würden Sie sich denn am dringendsten wünschen, wenn jetzt die gute Fee vorbeikäme, so bildungs- und familienpolitisch?
Kindergärten kostenlos. Also wenn man irgendwas ganz Konkretes machen muss, bundesweit. Absolut kostenloser Zugang zu Bildung. Und wahrscheinlich eine einfachere Unterstützung auch bei sowas wie Schulmaterialien, Büchern. Also auch das ist ja immer noch mit Scham behaftet. Selbst wenn man es sich irgendwie leisten könnte oder selbst wenn man vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen würde, diejenigen, die das dann beantragen müssen, die schämen sich ja dann auch wieder, weil sie denken, nein, so arm bin ich nicht. Mhm. Aber dann kommt die Materialliste wieder und es sind wieder 60 Euro, die man für Ölpastellkreide ausgeben soll.
Also einfach mehr Geld in die Bildung und mehr Ideen auch wahrscheinlich.
Ja.
Elina Penner, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren in Deutschlandfunk Kultur. Und das Buch Migrantenmutti ist beim Aufbau Verlag erschienen und es kostet 18 Euro. Ungewöhnliche, packende und manchmal auch sehr poetische Kriminalromane finden sich auf unserer Krimi-Bestenliste. Also eigentlich alles, was die Juroren darauf setzen, lohnt es sich zu lesen. Vor allem, wenn jemand schon 2 Monate in Folge einen Platz besetzt wie Frank Göhre, der vor einem halben Jahrhundert seinen ersten Krimi veröffentlicht hat und seitdem die Szene entscheidend mitgeprägt hat. Inzwischen ist der Hamburger Schriftsteller und Drehbuchautor fast 80 Jahre alt und immer noch in Hochform. Das zeigt sein neuer Krimi Harter Fall, den uns Jurorin Sonja Hartl vorstellt.
Neue Krimis.
Die 17-jährige Kirsten Paulsen schleicht sich im Herbst 1978 nachts aus dem Haus ihrer Mutter in Dänemark und macht sich auf den Weg nach Flensburg. Sie will zu ihrer deutschen Ferienliebe Rainer. Sie kann ihn einfach nicht vergessen. Einige Wochen später wird Kirsten tot in Hamburg aufgefunden. Und nun würde man erwarten, dass die Ermittlungen in diesem Todesfall im Mittelpunkt von Frank Göhres Kriminalroman stehen. Aber in diesem großartigen Buch sind sie nur ein Erzählstrang unter vielen. Denn eigentlich erzählt dieser Roman von dem Leben in Hamburg 1978 und 79. Da träumen 2 Abiturienten von einem Trip nach Jamaika, der anders laufen wird, als sie dachten. Da gibt es Ulrike, sie hat die Nase voll von ihrer WG und trifft auf einen Clubbetreiber, der seinen Aufstieg im Kiez plant. Auf Ulrike hat hingegen der schmierige Handlanger eines SPD-Politikers ein Auge geworfen. Sie und alle weiteren Figuren in diesem Roman werden angetrieben von der Suche nach einem anderen, einem besseren Leben. Aber sie suchen es an verschiedenen Orten. Besonders bemerkenswert für einen Kriminalroman ist auch, dass die dreckigen politischen Machenschaften dort sind, wo sie für die meisten Menschen allzu oft sind. Im Hintergrund. Sie haben Folgen, sie wirken sich auf Unbeteiligte aus. Aber für Göhre sind sie nur ein Teil des Rauschens, das zu dem Leben in Hamburg gehört, wie die Musikclubs und die Reeperbahn. Und so erzählt Göhre auf 160 Seiten eine komplexe Geschichte über Verbrechen, Kiezkriege, Korruption, Jugendträume und Rebellion. Im Nachhinein erscheint mir das Buch mindestens doppelt so dick, so dicht sind die Geschichten in meinem Kopf. Göhres Schreiben war schon immer Montage. Kurze Kapitel, wenige Zeilen, jedes Wort ist unbedingt notwendig. Alles ist kunstvoll zusammengesetzt. Aber hier ist alles noch mal knapper, noch konzentrierter als in seinen vorherigen Roman. Und dazu kommt dann eine für seine Verhältnisse fast schon ausschweifende Nacherzählung des jamaikanischen Films The Harder They Come. Sie eröffnet jedes Kapitel, reibt sich an dem Nachfolgenden oder korrespondiert mit ihm. Und deshalb tauche ich in diesem dunklen, harten Roman ein in das Lebensgefühl jener Jahre, in enttäuschte Hoffnungen und geplatzte Illusionen. Das Private ist hochpolitisch, Individualität wird wichtiger als Gemeinschaft, obwohl sich doch fast alle genau nach ihr sehen. Abgerundet wird dann dieser vielschichtige Roman mit einer Playlist, die die vielen erwähnten Songs versammelt. Nur eines findet man dort nicht: den einzigartigen Sound von Frank Göhre. Dazu braucht man seine Bücher.
Und Frank Göhres Kriminalroman Harter Fall ist bei Culture Books in Hamburg erschienen. 164 Seiten hat das Buch, kostet 17 Euro und ist im November auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste. Und die ganze Liste mit vielen neuen Krimis für den Herbst, die finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie irgendwas wissen wollen zum Thema Krimis, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Er war sowas wie ein bunter Vogel der chilenischen Kunst- und Literaturszene. Pedro Lemebel, Schriftsteller, Performer und Provokateur, sowohl in Richtung seiner eigenen kommunistischen Parteigenossen als auch gegenüber dem konservativen Establishment. Anfang 2015 starb er an einem Krebsleiden, da war er gerade mal 63 Jahre alt. Jetzt kann er aber wieder entdeckt werden, hier auch bei uns, denn sein einziger Roman, Torero, Ich hab Angst, ist neu übersetzt worden. Und Isabella Kaldert hat ihn gelesen. Frau Kaldert, erzählen Sie uns doch erstmal, was dieser Pedro Lemebel für ein Autor war, was für eine Rolle er in der chilenischen Kunst- und Literaturszene gespielt hat.
Ja, ich glaube, man darf gar nicht unterschätzen, wie wichtig Lemebel für Chile und auch für Lateinamerika war, weil er sich gegen die Pinochet-Diktatur aufgelehnt hat. Er war Aktivist, er war zu Zeiten der Diktatur auch schon offen schwul. Das ist ja nicht ganz ungefährlich gewesen. Und eben auch Kommunist sein, wie Sie schon erwähnt haben, das war auch nicht ungefährlich. Heute würden wir auch sagen, dass er ein Genderbender war, also quasi eine männlich gelesene Person, die weiblich konnotierte Klamotten wie Kleider oder High Heels trägt und eben Aktivist, Essayist und generell einfach eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit.
Und er hat diesen Roman geschrieben, der 2001 schon mal auf Deutsch erschienen ist. Damals hat er einen ganz anderen Titel gehabt, Träume aus Plüsch. Klingt eigentlich auch ganz schön, finde ich. Jetzt heißt das Buch Torero, Ich hab Angst. Worum geht's denn da?
Ich habe auch beim Verlag nochmal nachgefragt. Das ist in der Tat keine Neuübersetzung, sondern eine bearbeitete Fassung vom Übersetzer Matthias Strobel selbst. Und es geht um eine Person, die man heute als Transfrau bezeichnen würde. Im Roman heißt sie Tunte, also sie hat keinen Namen, sie ist die Tunte. Und ich habe nochmal nachgeschaut, auf Spanisch wird sie als Loca bezeichnet, was im chilenischen Spanisch in der Tat bedeutet, quasi Homosexueller, der sich weiblich gibt. Und sie ist in ihren 40ern und hat so eine Art emotionale Affäre mit einem jungen Studenten, der bei ihr ein- und ausgeht und dort Kisten lagert. Sie weiß nicht genau, was drinnen ist. Sie hat so eine Ahnung, will es gar nicht genau wissen. Und mit der Zeit wird halt klar, dass er einen Anschlag auf Pinochet plant.
Also das bezieht sich dann auch tatsächlich auf historische Ereignisse.
Genau, es gab diesen Attentat oder den Versuch eines Attentats 1986 wirklich. In der Widmung, die noch der Handlung vorangestellt ist, steht auch, dass Lemebel quasi dem Haus dankt. Also es wird so ein bisschen angedeutet, als wäre er selbst da irgendwie ein bisschen involviert gewesen. Und in einem anderen Handlungsstrang sind wir dann auch ganz nah bei Pinochet selbst, was ich relativ außergewöhnlich fand für diese Art von Roman. Und bei seiner Frau, das heißt, wir erfahren die Gedankenwelt von dem Diktator. Und trotzdem schafft es Lemebel, dass er uns nicht irgendwie menschlich näher wird, sondern dass er abstoßend und lächerlich ist. Und genau, und dann haben wir diese zwei Handlungsstränge quasi. Einerseits das Attentat, das vorbereitet wird, und andererseits eben der Alltag, das Leben von einer Transfrau in diesem Arbeiterviertel von Santiago de Chile.
Und wie ist das so geschrieben? Also hat das auch eine große literarische Qualität oder ist das eher so was Appellhaftes, also von einem Aktivisten geschrieben?
Das ist überhaupt nicht appellhaft, im Gegenteil. Ich finde es sprachlich sehr interessant. Es ist teilweise sehr überbordend. Es gibt Wortschöpfungen und Wortspiele, zum Beispiel Tuntenbunter Schönheitssinn oder Kakadu-Litanei. Dann heißt es mal, das goldene Netz legte sich auf die Woge der aus Armut kariösen Dächer. Also man merkt schon, da ist eine Leidenschaft an der Sprache und überbordend, ja, blumig manchmal auch. Aber das Schöne ist, es ist nie kitschig. Und ach, da möchte ich auch noch mal kurz die Arbeit des Übersetzers hervorheben, dass es auf Deutsch funktioniert. Und das Schöne, dass es nicht kitschig ist, ist halt, das funktioniert sehr gut mit der Brutalität dieser Welt, dieses Lebens in der Diktatur.
Also es hört sich so an, als ob Sie das gerne gelesen hätten und das eine lohnende Wiederentdeckung offenbar ist.
Total. Also ich finde, das ist auch eine Art politischer Bildungsroman, wenn man so möchte. Denn der Guerrillero, der profitiert zwar von der Unterkunft und von der Hingabe der Tunte, aber sie nimmt auch was von ihm mit. Zum Beispiel heißt es an einer Stelle, dass sie jetzt wagt, Diktatur zu sagen und nicht mehr Militärregierung. Und ich finde, der Roman zeigt sehr schön, dass in diesen 17 Jahren Pinochet-Diktatur, dass es in der Tat Widerstand gab und der Versuch, was zu ändern. Und gleichzeitig ist es halt auch als ein queerer Weltliteraturroman wirklich hochinteressant.
Isabella Caldert über den Roman Torero. Ich habe Angst von Pedro Lemebel, aus dem chilenischen Spanisch übersetzt hat das Buch Matthias Strobel. Und erschienen ist es beim Surkamp Verlag für 23 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Moritz Braun und ich studiere in Freiburg Waldwissenschaften. Ich würde gern Toni Morrisons Sehr blaue Augen vorstellen. Das spielt in den 1930er Jahren. Das Buch porträtiert das Leben einer jungen Schwarzen in Amerika, die als hässlich gelesen wird und im Buch steht es selbst, diesen Mantel der Hässlichkeit immer um sich trägt und den annimmt. Und eben wird dort nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch die Herkunft ihrer Eltern erklärt und das größtenteils aus der Perspektive von zwei anderen Mädchen. Der Schreibstil ist sehr berührend, man kann die Atmosphäre fühlen und riechen. Und es ist sehr dramatisch, was da zu lesen ist von Rassismus, Sexismus, sich so wirklich hineinfühlen zu können in die Charaktere. Das ist das Wichtigste, was dieses Buch herüberbringt. 5 Sterne auf jeden Fall. Also kann ich jedem empfehlen. Ganz, ganz große Belletristik.